Wir haben heute zwei Redner eingeladen, wovon ich jetzt den ersten ankündigen möchte. Er ist Berliner Autor, er ist Redner und er möchte heute über Sozialabbau und das Gesellschaftssystem sprechen. Bitte begrüßt mit mir Marcili Kronberg.
Ja, danke. Sozialabbau ist jetzt nicht ganz mein Thema, aber es kommt danach. Die Lea spricht dann darüber. Ja, ich freue mich total, hier sprechen zu können. Ich bin, ja, wir haben jetzt schon ein paar Mahnwachen gemacht, auch in Deutschland mehrere Städte uns angesehen und Reden gehalten. Eines ist irgendwie immer gleich. Man kommt hin und fühlt sich total wohl. Und man spricht mit Menschen, die man vorher noch nie gesehen hat und versteht sich so, als ob man sich immer schon kennen würde. Finde ich großartig. Danke. Es ist leider üblich geworden, dass man sich vor jeder Rede distanzieren muss. Ich habe dazu mal jetzt eine Liste verfasst. Also. Naja. Ich fasse das mal kurz zusammen. Ich distanziere mich von allen Lügen. Ich glaube, dass Ehrlichkeit die meisten unserer Weltprobleme auch lösen könnte. Menschenverachtung basiert in meinen Augen weitgehend auf Lügen. Egal ob faschistisch, antisemitisch, antideutsch. Es sind vor allem Lügen, die Hass entstehen lassen. Es ist für jemanden, der sich für die Veränderung der Gesellschaft einsetzt und der die Geschehnisse von 1989 kennt bzw. sie selbst erlebt hat, immer etwas Besonderes nach Leipzig zu kommen. Die Revolution vor 25 Jahren, wir nannten sie damals einfach die Wende, habe ich als Lehrling in Niesky erlebt. Weiß jemand, wo das ist? Kennt jemand Niesky? Na, kommst du her? Ja, auf jeden Fall. Ziemlich weit kurz vor Polen. Wir haben damals auch Pappschilder gemalt mit greisen Menschen aus dem Politbüro in Sträflingsanzügen und hinter Gittern und sind damit auf die Straße gegangen. Anders als hier in Leipzig hatten wir aber nichts zu befürchten. Damals sagten wir, wenn irgendetwas Bedeutendes in der Welt geschieht, erfährt man erst 14 Tage später danach in Niesky. Und so kam dann auch unsere erste Demonstration, als woanders der Kuchen schon lange gegessen war. Aber dann entstand etwas Erstaunliches, auch bei uns. In Dokumentationen über die Wende wird ganz oft ganz schnell der Bogen gezogen zwischen den Demonstrationen in Leipzig hin zum 9. November und dann zu den Wahlen im Frühjahr. So als hätte es kaum ein Dazwischen gegeben. Aber in meiner Erinnerung ist besonders noch eines sehr lebendig. Die runden Tische. Damals fiel nicht nur die Mauer in Berlin. Damals fielen ganz viele Mauern. Die zwischen Menschen. Ich erinnere mich daran, dass wir beinahe täglich an irgendwelchen runden Tischen saßen. Mit Leuten, die vorher nie mit uns geredet hätten. Auf einmal saß der Hausmeister mit dem Betriebsleiter zusammen, die Lehrlinge mit den Lehrern und wir im Internat mit Parteifunktionären. Selbst in den Diskos ging das weiter. Ich gehörte damals zu den DDR-Möchtegern-Gruftis, die alle wie Robert Smith aussehen wollten. Aber anstatt irgendwelche Mädchen hinterher zu schielen, haben wir uns damals sogar mit Deepish Mode-Fans unterhalten. Wer sich auskennt, weiß, was das zu bedeuten hat. Das, was damals entstand, ja, war unglaublich. Die Offenheit, unbeschreiblich. Man konnte auf einmal über Probleme sprechen, die man vorher für unaussprechbar gehalten hat. Man konnte auf einmal Menschen auf einer Augenhöhe begegnen, die vorher noch unerreichbar waren. Damals wurden Brücken gebaut, viele Brücken. Der Geist, der damals entstand, konnte deshalb so fruchtbar sein, weil er geprägt war von Menschlichkeit. Hierarchien sich auflösten und die Unsicherheit groß war, aber vor allem auch der Wille, dass die Veränderungen menschlich sind, gab es ein großes Zusammenrücken. Egoismus war für einige Wochen nicht der Hauptantrieb. Persönliche Interessen rückten in den Hintergrund. Ein Redner hier sagte hier letzte Woche, ich habe mir das Video angesehen, dass wir uns damals ein besseres Land wünschten. Eine Keimzelle der Menschlichkeit. Von Wiedervereinigung. Und von einem großen Deutschland waren diesen wenigen Wochen im Herbst 1989 in meiner Erinnerung weniger die Rede als von der Chance einer neuen, besseren Gesellschaft. Ein Volk hatte sich seiner Führung erledigt und entfaltete in diesem Raum seine eigenen tiefmenschlichen Gedanken und seine Konzepte von einer gerechten Gesellschaft. So lange, bis nach der Wahl im Frühjahr 1990 eine neue gefestigte Führung wieder den Kurs angab. Kapitalismus. Ich kann mich damals noch an die Plakate der Wahlsieger erinnern. Keine sozialistischen Experimente mehr. Oder mit anderen Worten, greifen wir auf Bewährtes zurück. Oder mit noch anderen Worten, ihr sollt nicht selbst denken. Lasst das mal über uns machen. Die Verlockungen waren damals groß. Auf einmal waren wir Fußball-Weltmeister. Auf einmal hatten wir die D-Mark. Auf einmal konnten wir kaufen, was wir nur aus heimlich geschmuggelten Katalogen konnten. Auf einmal konnten wir ganz offiziell all die neuen Fernsehsender sehen. Formate wie Tutti Frutti oder Wetten, dass. Die freien Gedanken richteten sich mehr und mehr an diesen Reizen aus. Die freien Gedanken gerieten in den Nebel des Konsums. Die Freiheit der Gedanken, die hatten wir freilich. Aber im Rausch der Güter haben wir versäumt, sie zur Gestaltung einer neuen Gesellschaft einzusetzen. Schließlich wollten die meisten von uns nicht weiter hinaus als nur zur Annäherung an die BRD. Die Situation von damals ist nicht mit der von heute vergleichbar. Die Menschen spürten, wie sehr sie die DDR einengte. Der große Unterschied zu heute ist, dass die Menschen sich damals in der DDR entfalten wollten, aber nicht konnten. Heute können die Menschen es. Sie können ihren Mund aufmachen. Sie können etwas zur Veränderung der Gesellschaft beitragen. Aber in der großen Mehrzahl wollen sie es nicht mehr. Es ist nicht so, dass es den Menschen heute zu gut geht, dass sie zu glücklich sind, um etwas ändern zu wollen. Ich habe vielmehr das Gefühl, die einen erkennen nicht, wie viel ihrer Freiheit und ihrer Lebensenergie vom System gebunden wird. Und die anderen, die das sehr wohl erkennen, glauben nicht mehr daran, dass sie sich davon befreien können. Ihnen fehlt so etwas wie eine Initialzündung. Wir hier sind, wie viel sind wir? 300, 200? In ganz Deutschland stehen heute einige Tausend auf den Straßen. Ein Prozent der Gesamtbevölkerung wäre das eine Zahl, die erst weit hinter dem Komma anfängt. Verschwindend. Von 10.000 Menschen in Deutschland geht einer auf die Mahnwache. Und vielleicht 10 sehen sich die Reden im Internet an. Was sagt ihr? Glaubt ihr wirklich, dass wir was verändern können? Wer glaubt das? Ich glaube, dass wir hier eine Chance haben, wie wir sie lange nicht mehr hatten. Wir haben hier die Chance, eine Tür aufzustoßen. In meinen Augen können diese Mahnwachen, die Woche für Woche Menschen zusammenführen, mit ihrer freien Evolution der Gedanken zu genau dieser Initialzündung heranwachsen. Das hier ist keine Freizeitgestaltung mehr. Das hier ist kein Happening mehr. Oder auch kein Ort, an dem man einfach mal Dampf ablassen kann. Das hier ist ein Spalt, der sich geöffnet hat. Und jetzt müssen wir den Fuß reinsetzen. Und dann müssen wir uns gegen die Tür stemmen, mit aller Kraft. Wenn ich in den letzten Wochen etwas gelernt habe, dann dies, dass es in unserem Land viele Menschen gibt, die wissen, wie unglaublich wichtig eine gesellschaftliche Veränderung ist. Millionen wissen es. Millionen, die derzeit entweder noch nicht von uns wissen oder die auf die bewussten Falschdarstellungen über unsere Bewegung hereinfallen. Wir müssen diesen Graben zu den Millionen überbrücken. Wir müssen sie erreichen, damit sie sehen, was hier wirklich entsteht. Damit sie sehen, das hier ist kein rechter Sumpf. Das ist doch kein Dampfablassen. Das ist doch keine esoterische Spinnerei. Das hier ist das Erwachen eines neuen Geistes. Es ist der Wunsch nach einer gerechten, nach einer menschlichen Welt. Es ist der Wunsch, es endlich ernst zu meinen mit der Zukunft der ganzen Menschheit. Ich glaube nicht mehr, dass eine entfesselte Marktwirtschaft auch sozial sein kann. Ich glaube nicht mehr, dass unsere Politik sich am Wohl der Menschen orientiert. Ich glaube nicht mehr daran, dass es gut ist, wenn die Starken sich gegen die Schwachen durchsetzen. Ich glaube nicht mehr, dass unsere Medien unabhängig sind von Konzerninteressen. Ich glaube nicht mehr, dass Deutschland wettbewerbsfähig sein muss. Ich glaube nicht mehr, dass dieser offen betriebene Nationalismus zukunftsorientiert sein kann. Ich glaube auch nicht mehr, dass unser Land das friedliche Land ist, was es behauptet. Unsere Bundeswehr mag vielleicht nicht besonders stark sein. Unsere wirtschaftliche Stärke dagegen und damit unsere damit einhergehende politische Macht richtet unendliches Leid an in der Welt. Ich glaube nicht mehr, dass die Zunahme einer Herrschaft der Konzerne von alleine angehalten wird. Wenn ich die Reaktionen von Politikern auf das Volk sehe, Reaktionen wie die des einst so besonnenen Walter Steinmeier, dann fürchte ich, dass wir gerade in eine neue Herrschaft von Despoten übergehen. Die Entwicklung unseres Landes in den letzten Jahren beschämt mich. Der gewucherte Billiglohnsektor beschämt mich, wenn ich die Arbeiter aus armen Ländern sehe, die hier ausgebeutet werden können. Der Titel Exportweltmeister beschämt mich, wenn ich die zusammengebrochene Wirtschaft in Italien, Spanien oder Griechenland sehe. Ein Land, das nach außen hin europäische Werte behauptet, dessen Wirken letzten Endes aber zutiefst nationalistisch ist, beschämt mich. Deutschland, so wie es heute ist, beschämt mich. Aber trotz allem sage ich es ganz offen. Ich bin stolz auf meine Nationalität. Ich bin stolz darauf, einer Nationalität anzugehören, die unglaublich reiche kulturelle und geistige Schätze hervorgebracht hat. Diesen Geist, dem Geist von Goethe, Beethoven, von Heine und natürlich von Schiller, aber auch von Bertolt Brecht, von Günter Grass, von Gerhard Richter, von Beuys, von Kurt Masur, aber auch von Neo Kalisken und von Morgaine. Dieser Geist ist es, mit dem ich mich verbunden fühle. Und ich will, dass er nicht im Konsum untergeht. Ich will, dass er sich aus diesem Nebel befreit. Ich will, dass die Menschen nicht länger nur Schiller und Brecht im Theater sehen und sich nicht nur die CDs kaufen und sie zu Hause hören. Ich möchte, dass dieser Geist wieder Einfluss hat auf die Gestaltung unserer Gesellschaft. Ich will, dass er wieder verändert. Heine hat nicht für Geld gedichtet. Er hat es getan, weil er verändern wollte. Wir dürfen seine Gedichte nicht nur lesen, weil sie schön sind. Wir dürfen Morgaine nicht nur hören, weil sie schön singt. Wir müssen uns von diesem Geist entzünden lassen. Wir brauchen einen Aufstand des Anständigen. Wir brauchen einen Aufstand der Menschlichkeit. Wir brauchen einen Aufstand der Gerechtigkeit. Wir brauchen einen Sturm, der die Millionen mitreißt, die noch immer lieber zu Hause bleiben. Sie sind da, überall. Viele wissen, dass wir Veränderungen brauchen. Sie zögern, weil sie nicht an sich glauben. Sie zögern, weil sie in einer Gesellschaft leben, die sie nicht ernst nimmt. Wir hier nehmen sie ernst. Wir sind der Funke, der sie in Flammen setzen kann. Die Menschen träumen. Sie träumen vom Frieden. Und wir hier erkennen, dass dieser Traum wahr werden kann. Er kann wahr werden. Ich glaube daran. Ich glaube daran, weil hier auf den Mahnwachen eine freie Evolution der Gedanken in Gang gekommen ist. Wenn man sich die Videos der unzähligen Reden ansieht, dann sieht man eine unglaubliche Vielfalt. Die Menschen reden von der Leber weg. Sie verkörpern das ganze Spektrum der Gesellschaft, ihr ganzes Denken. Menschen mit Angst vor einem Krieg. Viele Unzufriedene, aber auch viele Visionäre. Menschen mit unorthodoxen Gedanken. Ich habe auch Unternehmerreden gehört, Menschen, denen es wirtschaftlich gut geht, die aber dieses System einfach nicht mehr wollen, weil sie sehen, wie sehr es anderen Menschen und der Natur schadet. Ich kann die verstehen, die Angst davor haben, dass diese Menschen Populisten auf den Leim gehen und irgendwelchen Führern hinterherlaufen. Ich kann sie wirklich verstehen, es gibt viele, die davor warnen. Und ich habe mich intensiv mit ihren Argumenten befasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Warner drei Dinge gemeinsam haben. Erstens, sie suchen gezielt nach Problemen, koppeln diese aus, reißen sie aus dem Zusammenhang und ignorieren, wie diese Probleme von der ganzen Entwicklung nach und nach gelöst werden. Das Zweite ist, sie scheinen Tatsachen nicht annehmen zu wollen, die gegen ihr eigenes Bild sprechen. Ja, Redner wie Ken Jebsen noch immer als für einen Antisemiten hält oder Lars Mehrholz noch immer in eine rechte Ecke stellt und wer immer noch glaubt, dass Männer wie Pop oder Elsässer Mitorganisatoren der Mahnwachen sind oder wer immer noch glaubt, dass die Inhalte der Mahnwachen zentral gesteuert werden, der zeigt vor allem eines: dass er nicht recherchieren will. Es gibt noch eine dritte Sache. Das sind die Ängste, von denen sich viele Warner leiten lassen. Es ist die Angst vor einem neu aufkommenden Nationalismus. Entschuldigt bitte bei allem Verständnis, aber diese Angst hat vor allem etwas mit denen zu tun, die sie haben und nicht mit den vielen Menschen, die auf den Mahnwachen ihren Wunsch von einer gerechten Welt für alle Menschen zum Ausdruck bringen und denen ihr damit großes Unrecht antut. Der Geist, der hier entsteht, befreit von Hass, er befreit von Egoismus, er befreit von nationalistischen Gedanken, er gibt Hoffnung. Er macht menschlich. Den Warnern sage ich, traut den Menschen endlich wieder zu, mit freier Gedankenentfaltung umgehen zu können. Wenn ihr es ihnen nicht zutraut, was ist dann die Alternative? Gedankenkontrolle? Meinungskontrolle? Unterdrückung? Wie die Gedankenevolution der Mahnwachen wirkt, zeigt sich um die aktuelle Diskussion einer humanistischen Grundausrichtung der Mahnwachen. Ich glaube daran, man kann sie verfolgen, im Internet wird sie geführt, aber auch auf den Mahnwachen selbst. Ich glaube daran, dass diese Entwicklung einen weiteren Reifeprozess bewirkt, dass die Bewegung ein Selbstbewusstsein gewinnt, dass es einer fragilen Pflanze ein starker Baum werden kann, der auch in der Lage ist, schwere Früchte zu tragen, ohne sich zu verbiegen. Der humanistische Grundkonsens stabilisiert die Mahnwachen. Er ist Grundvoraussetzung. Wer sich daran hält, wer sich an das Gebot hält, keine Menschen herabzuwürdigen, der soll sprechen dürfen. Wir dürfen nicht stehen bleiben, den Blick immer nach vorn richten, aufeinander zugehen. Das muss der Weg der Mahnwachen sein. Voneinander lernen, das muss der Weg der Mahnwachen sein. Brücken bauen, zum Austausch der Gedanken ermutigen, das muss der Weg der Mahnwachen sein. Alles andere, Ausgrenzungen, Antiismus, schlichtes gegen etwas sein, Kämpfe gegeneinander, Ellenbogen, Besserwisserei, Rechthaberei, alles hatten wir schon. Lasst uns etwas Neues versuchen. Etwas, an dem alle teilhaben können, weltweit. Der nächste Versuch sollte, nein, er muss, der Gerechtigkeit gehören. Und er muss ehrlich sein. Danke. Danke.